Jetzt kommt dann wieder der kurze Moment der Aufregung. Wir haben jetzt gut schon 20 Minuten warm gequatscht und kurz bevor ich dann denke, jetzt wird's ernst, dann kommt nochmal kurz so, alles klar.
Bist du bei den anderen Radiosendungen, bist du da auch aufgeregt vorher?
Nee, weil da weiß ich ja, was passiert.
Ah, okay, verstehe. Kontrollfreak.
Ja,
deswegen verstehen wir uns so gut.
Du hast es doch schon 10-mal einwandfrei gesagt.
Stammtisch Stereo.
Ja, siehst du, ist überhaupt kein Problem.
Stammtisch Stereo mit Anke und Jessin.
Mit Jessin und Anke.
Nee, mit Anke und Jessin.
Okay, mit Anke und Jessin.
Hallo Anke.
Hallo Jessin.
Was geht ab?
Ich sitze in meinem Arbeitszimmer in Frankfurt und habe eine Tasse Tee. Und bei dir?
Ich sitze in meinem Arbeitszimmer / Home Studio / Zwischenlager für angefangene Hobbys in Berlin und habe ein bisschen Hunger, aber die Sonne scheint, deswegen vergisst man solche grundlegenden Bedürfnisse ja.
Es gibt ja auch Menschen, die Lichtnahrung, für die Lichtnahrung ein Ding ist.
Wahrscheinlich ist das mit den ganzen Leuten, die jetzt gerade sich draußen am Ufer sonnen zu hundertst, ohne Mundschutz und Handschuhe, für die ist das wahrscheinlich genauso.
Handschuhe soll man aber ja auch nicht.
Ach, soll man nicht?
Nee, Handschuhe sind der absolute Teufel.
Was?
Weil da drunter voll die Keimparty geht. Und wenn du die ganze Zeit anhast und die damit dann ins Gesicht fasst, ist ja, auch scheißegal.
Ja.
Hände waschen also ist wichtiger als Handschuhe.
Gar keine Handschuhe anziehen.
Medizinisches Personal ja, aber wir auf der Straße einfach eher nicht.
Okay, gut zu
Hände
wissen.
Waschen und nicht ins Gesicht fassen.
Na gut.
Ich habe richtig Bock, Jessin.
Ja.
Vielleicht, weil ich nicht so viel geschlafen habe, schon mal als Disclaimer. Es ist eine Frühschichtwoche. Es ist eine Woche, in der wird um 5 Uhr morgens aufgestanden. Ich habe das Gefühl, wir haben viel zu reden irgendwie. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich dieses Mal am Anfang der Folge ein bisschen erkläre, was wir machen.
Echt? Wieso?
Einfach nur so, damit so ein bisschen...
Okay, ich bin gespannt. So. Ich weiß ja nicht, was wir machen, von daher bin ich...
Naja, komm, also du hast wohl auch in dieses Dokument von uns beiden reingeguckt, wo zum Beispiel...
Habe ich diesmal nicht.
Du bist in dem Dokument drin.
Ja, aber ich habe nicht reingeguckt.
Naja, auf jeden Fall wollen wir diese Folge darüber sprechen, was mit der Festivalsaison 2020 ist oder nicht ist.
Mhm.
Wir wollen über dein Unplugged-Album sprechen.
Ja.
Das möchte vielleicht ich noch mehr als du, aber
nö,
ja vielleicht
wieso?
Auch.
Das hier ist auch immer noch Cross-Promotion.
ich habe einen Leistenbruch. Und du hast eine Frage hoffentlich.
Das ist, wenn du das der Woche weglässt, denkt man auch einfach, du hättest einen Leistenbruch. Wenn man,
also ich
für,
einen
für
Leistenbruch.
Hörer, die neu dazugekommen sind, das
also
ist der
alle
Leistenbruch
Leute, die,
der Woche.
Ja, alle Leute, die neu dazugekommen sind, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da
ja,
seid bei Stammtisch Stereo,
hallo.
Dem Musikpodcast
Setzt
mit Anke und Jessin.
Fühlt euch wie zu Hause.
Nehmt euch einen Tee oder ein Wasser oder auch meinetwegen ein Cremant. Hier wird auch gerne mal Cremant getrunken.
Oder einfach nur Sonne.
Ja. Und hört euch einfach mal die Folge Leistenbruch im Gemüsebeet an. Dann wisst ihr, warum es hier einen Leistenbruch der Woche gibt.
Ja.
Du kannst mir gerne eine Frage stellen, weil wir kennen uns noch immer nicht sehr gut, obwohl wir jetzt schon zweistellig sind, Folge 10.
Ja.
Und das war es auch eigentlich schon mit meiner kleinen Übersicht. Ich hab noch ein bisschen, hätte noch ein bisschen Musik.
Wir haben ein Jubiläum.
Und, also ja, Jubiläum.
Ja. Ja, bei so runden Zahlen. Das ist die 10. Folge. Happy 10. Folge.
Hast du Lust, dass wir am Freitag einen Instagram-Sundowner zur 10. Folge machen?
Ein was?
Ein Instagram-Sundowner.
Was ist das?
Live-G-Action mit Getränken.
Was heißt ein Sundowner?
So ein Drink, den man nimmt, wenn die Sonne gerade untergeht.
Ah, das ist der Name für einen Drink, verstehe.
Ja, so für so eine, für eine Trinkung würde ich es jetzt nennen.
Ja, vielleicht. Ich kann dir jetzt noch keinen Termin für Freitag zusagen, weil man weiß ja nicht, was passiert bis dahin.
Weil vielleicht doch noch Armageddon bei dir im Kalender steht?
Ja, vielleicht. Soll ich jetzt? Ich gucke einfach live.
Also
live
ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde Freitagnachmittag sehr gute Laune haben.
Warum?
Weil ich nach so einer Frühschichtwoche freitags immer denke, ich habe jetzt was verdient. Also ich habe nicht Geld verdient, das auch, aber ich habe...
Du hast dir was verdient.
Ich habe mir jetzt was verdient.
Okay. Also bisher habe ich hier nur so eine Lieferung drin stehen, die kann ich aber auch annehmen, während wir live sind. Und ansonsten, ich glaube, das kriegen wir hin. Das sollten wir eigentlich hinkriegen.
Ja, cool. Dann Freitag wird ins Internet geschrien.
Also morgen, wenn der Podcast hier online ist. Stimmt. Ist das ja schon morgen.
Wir nehmen wieder am Montag auf. Seit heute ist der erste Tag der Lockerungen.
Bist du ein bisschen auf den Geschmack gekommen, was dieses Instagram-Live-Ding angeht? Also für die, die es jetzt nicht sehen können, du musst dir so ein Lächeln verkneifen, gerade so ein bisschen.
Ja, aber ich würde jetzt das nicht alleine machen.
Ja, verstehe ich. Sowas machen also, auch nur Psychos.
Ja, also weiß ich jetzt nicht, aber ich meine, du bist ja auch dazu in der Lage, 4 Stunden lang Twitch alleine zu bespielen.
Deswegen,
ne?
Habe ich das gerade gesagt.
Das machen wir nochmal ein bisschen Cross-Promo.
Du warst in meinem Twitch-Stream.
Ja.
Super undercover mit dem gleichen Usernamen wie auch bei Instagram. Man kann
bei Twitch aber keine Punkte machen.
Ich war auch kurz verwirrt, ob es Ankefon heißt oder Ankefon. Meine Fans, was heißt meine Fans, meine Zuschauer haben dich ja sofort erkannt. Warst du in Verlegenheit?
Sag doch einfach der Y-Mob. Das weiß ich ja jetzt auch.
Warst du
ja,
in Verlegenheit?
Ja, es ist genau das passiert, was du gesagt hast. Also sagen wir mal so, ne? Es hätte ja auch keiner, du hast gesagt, ich war voll undercover unterwegs. Sagt die Person, die in diesem Stream meinen Namen gesagt hat.
Ja, aber das haben dich ja Leute, als ich dann Anke von
Nachdem
gesagt habe.
Nachdem du meinen Namen gesagt hast.
Ja, haben dann
hast.
Die Leute gesagt, ist es Anke von dem Podcast.
Ja, es hat keiner gesehen, wie schon wieder mein Zwerchfell nervös hat angefangen zu zucken.
Bevor du da reingekommen bist, also für alle, die es nicht wissen, ich streame auf Twitch, das ist so eine Plattform, wo man live streamt. Und da habe ich so eine Late-Night-Show jetzt, so eine Art Late-Night-Show.
Ich war tatsächlich ein bisschen davon beeindruckt, dass es wirklich, wo ich so dachte, okay, du, dafür, dass du das noch immer 2 Wochen machst, drückst du manchmal auf Knöpfe und dann kommen so Sachen. Aber erzähl erst mal weiter.
Ja, auf jeden Fall mache ich diese komischen Livestreams da. Und in dem Chat gibt es schon eine Community und die wiederum, da gibt es 1-2 Leute, die benutzen dich sozusagen als Meme, also nicht bösartig.
Mich?
Ja, die schreiben dann irgendwas, zum Beispiel wie sowas wie, oh, ich habe mir extra den Wein aufgehoben, um das heute zu gucken und eine Flasche Wein dabei zu trinken. Und dann kommt eine Viertelstunde später, ich habe gar keinen Korkenzieher. Und dann wird so gesagt, das ist jetzt so ein richtiger Ank-Moment oder so.
Das verstehe ich nicht.
Ich habe nicht nachgefragt, weil ich wollte da auch keine Aufmerksamkeit drauf lenken und das auch jetzt nicht irgendwie öffentlich machen, dass du ein Meme bist oder so. Aber
aber ich habe es trotzdem mal im Podcast erzählt.
Naja, ich finde es auf jeden Fall, sehr cool, dass du dich den neuen Medien offen zuwendest auch. Ich hatte noch eine Frage an dich, bevor ich zu der richtigen Frage komme, zu der wöchentlichen Frage, wollte ich dich noch fragen, hast du dir diesen Aschniko-Song von letzter Woche angehört?
Den habe ich mir tatsächlich angehört.
Und hat er dir gut gefallen?
Du warst ja sehr, sehr überzeugt davon, dass ich den einfach feiern werde, ne?
Ja, ich wollte so Dart spielen mit deinem Musikgeschmack und gucken, ob ich mittlerweile die Triple 20 vielleicht treffe.
Keine Ahnung. Was das ist, klingt, als wäre es was Hohes. Da würde ich sagen, da würde ich es mit Elia halten und sagen, try again.
Ach, so schlimm gleich, oder was?
Nee. Das war jetzt übertrieben. Das war ein übertriebener okay. Front. Ich fand den eigentlich ganz okay, aber es war jetzt nicht so, dass es mich jetzt so im Herzen gepackt hat.
Ja.
Also ich finde die Person, glaube ich, auch ganz cool so. Am Ende des Tages ist es mir, glaube ich, ein bisschen zu viel Performance. So.
Vocal Performance?
Oder? Ja, so ein bisschen, so dass ich denke, dass es so ein bisschen Style over Substance ist. Also ich habe dann auch so ein bisschen geguckt, was sie so macht. Und mir war das dann ein bisschen zu sehr das Geäckte in der Kunstfigur.
Das ist aber schwierig auch bei einer Musikjournalistin, die so analytisch Musik hört, dann auch nur auf Geschmack zu setzen, weil ich habe mich gar nicht hintergründig informiert.
Nee? Ich höre nämlich gar nicht analytisch Musik, aber wenn es mich halt nicht so richtig kriegt von der ersten Sekunde, dann überlege ich, warum das so ist.
Okay.
Also ich höre einfach ganz viel Musik und sage so, das berührt mich oder das macht irgendwas mit mir. Und wenn du willst, kann ich dir dann auch erklären, warum, aber eigentlich muss ich dir dann nicht erklären, warum, weil ich kann auch einfach mal was gut finden. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, warum mich das jetzt nicht sofort so mega kriegt. Und ganz am Ende dachte ich, dass mir das künstlerisch ein bisschen zu flach ist und dass ich dann im Endeffekt lieber M.I.A. hören würde.
Okay. Ich würde jetzt erstmal meine Frage an dich stellen. Die hat nämlich erstmal noch nichts mit Musik zu tun.
Okay. Ich bin immer auch ein bisschen aufgeregt, wenn die Frage kommt, weil das kann ich ja gar nicht kontrollieren, was dann passiert.
Wie viel Bildschirmzeit hattest du durchschnittlich letzte Woche? Du musst nachgucken. Wir gucken jetzt beide nach, aber ich bin gespannt auf deine Zahl. Der Durchschnitt letzter Woche. Also jetzt haben wir Montag, kann man also perfekt sehen, was letzte Woche abging.
Warte. Oh Mann, ey, Mutti ist schon wieder am Telefon, ne? Das ist schon wieder echt, das ist ein Meme hier, ey. Oh Mann, warte. Ich hoffe, dass du mich nicht dabei sehen kannst.
Nee, ich kann leider, deine Kamera ist leider aus.
Das ist natürlich schade für dich. Kannst du nicht sehen, wie ich hier auf meinem Telefon rumstocher?
Mm-mm.
Es waren auf jeden Fall unter 4 Stunden. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so richtig schrecklich klingt. Das waren, glaube ich, so 3,5 Stunden letzte Woche ungefähr. Und also jetzt sag mir bitte nicht, dass du so 1,5 Stunden machst.
Wow. Was denkst du, wer ich bin? Ein das faules Stück Scheiße oder was?
Ich weiß, keine Ahnung, ob du mit deinem Telefon arbeitest. Also ich würde
Selbstständige schafft 1,5 Stunden Bildschirmzeit.
Ja, jemand, der halt sehr viel am Computer sitzt und WhatsApp at Web benutzt oder so.
Ja, okay, gut.
Ja, und jetzt sag aber mal, was du hast.
Ich musste jetzt gerade rausrechnen, weil mein Handy durchgehend an ist, wenn ich auf Twitch bin. Aber ich habe jetzt gerade nachgerechnet und ich bin auch bei knapp über 4 Stunden Durchschnitt. Okay. Wie viele Stunden hast du letzte Woche auf Instagram verbracht? Das kann man ja unten sehen.
1,5 Stunden am Tag ungefähr. Also eigentlich so, dass ich denke, eine halbe Stunde würde auch reichen.
Okay, das ist ja noch im Rahmen. Ja, dann bin ich auch. Dann sind wir da sehr nah beieinander. Hast du so einen Timer auf deinem Instagram, dass du so ein Limit hast, was du dauernd wieder wegdrückst und sagst, nee, ich will doch?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber ich merke auf jeden Fall, dass ich zum Beispiel so den ganzen Tag über super wenig halt da bin und ja, nur mal zwischendurch nachgucke. Ich habe auch keine Benachrichtigungen an und sowas.
Ja.
Und dadurch zieht es einen ja auch nicht so rein. Und ich reiß halt meine eigene Statistik halt jeden Abend runter, ne?
Also weil du dann indem abends noch mal eine Stunde drin rumhängst oder so?
Indem ich nochmal ganz tief in alle Storys reinslide.
Okay. Na, ich wollte von dir wissen, aber das hat sich ja jetzt wahrscheinlich erübrigt, ob du eine Instagram-Sucht entwickelt hast in der Selbstisolation.
Tatsächlich glaube ich nicht mehr als vorher auch. Ich habe auch gemerkt, dass mir das teilweise einfach nicht sehr gut tut, die ganze Zeit anderen Leuten beim Leben zuzugucken. Und habe so ein bisschen versucht, dann auch einfach, wenn ich merke, dass es irgendwie nicht cool ist, dann einfach das zuzumachen. Und ich habe auch relativ viele Leute gemutet in den Stories.
Sag mal einen Namen. Einen Namen, komm. Glaubst du, die Personen hören
wie
das alle?
Wie freundlich du gucken kannst, Jesse, wenn du was möchtest. Das immer ist
nur
Wahnsinn.
Einen Namen.
Nee, den wirst du von mir nicht kriegen hier.
Okay.
Machen wir am Freitag, wenn wir live
Instagram
sind und Freitag, wenn wir live sind und die Person was schreibt, dann gebe ich dir einen Code.
Ja, okay, gut, dann machen wir es so. 5-mal blinzeln. Aber das führt jetzt viel zu weit von unserem eigentlichen Thema weg, denn wir sind ja ein Musikpodcast.
Wir wollen über die Festivalsaison sprechen und über dein Unplugged. Ich würde tendenziell eher erst über die Festivalsaison sprechen, damit wir danach noch was Schönes haben zum drüber sprechen.
Ja, das können wir gerne
Wir sprechen jetzt über Festivals, dann breche ich die Leiste und dann sprechen wir über dein Unplugged.
Okay. Stell doch mal die Frage. bezüglich der Festivals?
Also tatsächlich habe ich mich gefragt, wie schlimm das für dich ist und ob das so schlimm ist, dass ich habe mich wirklich gar nicht, zuerst tagelang nicht getraut, dich danach zu fragen, ob wir da überhaupt drüber sprechen wollen. Ja, wirklich. Weil ich echt so, also ich kenne jetzt schon so ein paar Musiker und Musikerinnen, aber halt ehrlich gesagt glaube ich keinen so, auch wenn wir uns nicht so gut kennen noch nicht, aber ich bin jetzt mit keinem so im Austausch wie mit dir. Und ich dachte echt so, puh, okay. Und ich kenne dich nicht so gut, um einschätzen zu können, wie dir das an die Nieren geht und wie sehr du damit vielleicht auch gerechnet hast schon.
Also,
oder seit wann du damit gerechnet hast.
Also,
wir erklären einmal ganz kurz, was gerade Phase ist, falls es jemand noch nicht weiß. Und dann erklärst du.
Ja,
ist das okay für dich?
Ja, gerne.
Auch wenn ich jetzt deine Antwort unterbrochen habe.
Nee, ist nicht schlimm.
Letzte Woche, ich glaube am Freitag oder so, ne? War das der Fall?
Das kann sein,
Donnerstag,
ja.
Freitag, auf jeden Fall letzte Woche irgendwann, hat die Bundesregierung verkündet, dass Großveranstaltungen, also Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern bis zum 31. August verboten sind. Das heißt, die Festivalsaison ist eigentlich basically tot für dieses Jahr. Es wird nichts stattfinden. Und alle Festivals, die im Moment noch nicht offiziell abgesagt sind, darüber können wir dann auch gleich noch reden, warum teilweise die jetzt noch nicht offiziell abgesagt sind, werden auf jeden Fall noch offiziell abgesagt werden. So, das ist der Stand. Und jetzt darfst du erstmal die Frage beantworten und dann gehen wir nochmal darauf ein, warum zum Beispiel manche Festivals noch nicht offiziell abgesagt werden konnten.
Ich mach das mal zuerst.
Und du korrigierst mich bitte, wenn ich irgendwas falsch erzähle, ne?
Es ist so, dass wie bei so vielen Dingen, die gerade beschlossen werden, gibt es nicht so viel Offizielles. Also in dem Fall zum Beispiel liegt auch bei den Ländern die Umsetzung dieses Verbots.
Genau, und das ist gerade.
Also bei den Bundesländern.
Genau, und das ist gerade ein ziemlich großes Problem, weil es halt einige Landesregierungen gibt, die gerade noch ziemlich darin rumeiern, ihre Corona-Schutzverordnung anzupassen. Zum Beispiel, ich habe das jetzt konkret mitbekommen, in NRW ist es der Fall, weil da kenne ich so auch ein paar Leute, die so bei Festivals mit drin hängen. Und es ist halt einfach so, dass eigentlich jeder weiß, dass die Festivals nicht stattfinden können. Aber die Festivals können die Absage noch nicht offiziell machen, weil die Landesregierung noch nicht gesagt hat, diese Festivals werden jetzt hiermit behördlich verboten. Und sobald eine Behörde absagt quasi, ne, es muss so eine rechtsgültige Verordnung geben, damit Veranstaltungen halt risikolos abgesagt werden können.
Ja, das hat mit Versicherungen vor allem zu tun.
Ja, und das hat auch unter Umständen, glaube ich, damit zu tun, dass man sonst auch Ausfallgagen fordern kann oder Ausfallzahlungen für irgendwelche Dienstleistungsaufträge, aka irgendwie Catering, Getränke, whatever. Und dann habe ich auch noch dazu gelesen, dass bei einer freiwilligen Absage zum Beispiel auch der Anspruch auf Hilfsgelder nicht mehr da sein könnte.
Generell ist es eigentlich so, dass niemand gerade irgendwas absagen will, wenn er nicht muss, obwohl alle wissen, dass es natürlich dass es auch unverantwortlich wäre.
Und es ist halt im Moment einfach mega, mega scheiße, weil halt manche Festivals halt einfach in 3 Wochen stattfinden würden.
Genau, also das heißt, da muss es jetzt irgendwie Klarheiten geben, damit auch Versicherungsansprüche geltend gemacht werden können. Damit auch neue Deals fürs nächste Jahr verhandelt werden können mit den Künstlern. Und wie du eben schon gesagt hast, damit die ganzen Dienstleister, Tontechniker und so weiter auch Gewissheit haben, beziehungsweise dann auch Hilfen anfordern können und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr lange Dominokette. Zu mir und den Festivals, zum einen hat man natürlich auch Lust, die zu spielen. Also Festivalsaison ist zwar auch immer sehr viel Arbeit und Stress, also weil es halt die Arbeitswochen stark verkürzt, zum einen, aber zum anderen halt einfach auch geil ist. Also es ist halt, man wird halt in der Zeit dafür bezahlt, dass man auf Festivals rumhängt und nicht bezahlen muss. Das ist natürlich irgendwie cool und man schläft am Ende nicht mal in einem Zelt, sondern in einem Hotel und so, ne? Das ist natürlich schon cool und außerdem sind die Shows auf Festivals auch tendenziell eigentlich immer gut. Das ist natürlich schade zum einen, zum anderen ist es finanziell schon so, dass da natürlich jetzt allen Künstlern Gagen verloren gehen. Ich glaube, ich plaudere keine Interna aus, wenn man sagen kann, dass die Branche sich grundlegend eigentlich so darauf geeinigt hat, einfach so zu tun, als gäbe es 2020 nicht und nächstes Jahr einfach die gleichen Pläne umzusetzen, die dieses Jahr geplant waren, solange es eben die Veranstalter und die Festivals bis dahin noch gibt. Also finanziell sieht es gut aus momentan, also was heißt gut, es sieht so aus, als würden jetzt nicht zu viele insolvent gehen oder so, aber das weiß man halt nicht bis nächstes Jahr, weil viele Festivals bestehen ja nicht nur aus den, sagen wir, 3 Wochen vor dem Festival und der Woche danach, wo aufgebaut und abgebaut wird, sondern da werden halt auch Leute ganzjährig beschäftigt. Und teilweise sind das Veranstaltungsfirmen, die nicht nur die Festivals veranstalten, sondern auch noch Konzerte und so weiter, die also laufende Kosten haben. Und teilweise sind ja auch schon Ausgaben getätigt worden. Also zum Beispiel so ein Festival wie das Lollapalooza oder auch das Splash zu vermarkten, zu bewerben und so kostet halt einfach ein Schweinegeld. Und das Geld kann man nirgends wieder reinholen, auch nicht bei Versicherungen, würde ich jetzt mal tippen. So gesehen ist es für die ganze Branche schon hart, auf jeden Fall, und für uns Künstler auch. Wir sind jetzt ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, wir sind seit 2015, haben wir jedes Jahr eine Festivalsaison gespielt und eigentlich immer umfangreich, also so, ich würde jetzt mal sagen, war glaube ich kein Sommer dabei, wo wir weniger als 10 Festivals gespielt haben, ist jetzt auch nicht die Megamasse, aber es bedeutet trotzdem, dass man sich für den Sommer nichts vornehmen kann. Gut, jetzt kann man halt Reisen momentan auch knicken, aber man kann zumindest, man kann den Sommer wirklich auch als Sommer genießen und nicht als Wochen, die zerpflückt sind von Auswärtsterminen, so. Es hat, also, ich sag mal, mir geht's gerade so, dass ich einfach versuche, in allen negativen Entwicklungen, also die Entwicklungen, die für einen selbst negativ sind, abseits der Pandemie, sag ich mal, sondern die wirtschaftlichen Entwicklungen, überall irgendwie was Positives rauszuziehen. Also, weil ansonsten wird man ja wahnsinnig, sonst fühlt es sich ja einfach gerade an wie kurz vor der Obdachlosigkeit oder was weiß ich, ne? Oder noch schlimmer irgendwie. Und vor allem muss man ja auch immer sehen, solange man eben noch nicht hungernd auf der Straße sitzt, wie es ja trotzdem jetzt auch Menschen tun oder irgendwo in Griechenland in einem Lager eingesperrt ist, ohne Schutzmaßnahmen und Wasser, solange sollte man sich wahrscheinlich einfach auch nicht beschweren. Also, und deswegen versuche ich einfach gerade wirklich immer zu sehen, okay, das ist jetzt eine Scheißentwicklung, es wird kein Festivalsommer geben, aber was eröffnen sich dafür für andere Möglichkeiten oder welche Freiheiten gewinne ich vielleicht daraus? Weil ansonsten weiß ich nicht, ich bin nicht so ein großer Fan davon, dann darüber nur zu jammern. Das bringt irgendwie nichts. Und so versuche ich jetzt auch gerade damit umzugehen. Aber klar, der Druck auch, der dadurch ausgeübt wird, auch fürs nächste Jahr, weil nächstes Jahr werden alle versuchen, mehr Umsatz zu machen, als sie es sowieso schon vorhatten, weil sie halt dieses eine Jahr ausgleichen wollen.
Gibt es dann die Befürchtung zum Beispiel, dass halt nächstes Jahr das dann auch viel schwieriger ist, Slots zu bekommen? Nee, oder ist es dann schon so, dass dann jetzt schon gesagt wird, ihr wart dieses Jahr dabei, ihr seid safe auch nächstes Jahr dabei?
So ist, also Slots sind ja für die nicht aus der Branche sind, Slots sind diese praktisch die Zusagen, dass man auf einem Festival spielen kann, beziehungsweise sogar die Uhrzeit und an welchem Tag.
Also Auftritte im
Prinzip. Genau, also das ist ja bei den Festivals auch wichtig, spiele ich da um 14 Uhr und bin der Erste, wenn die Leute langsam aufs Festivalgelände kommen, oder darf ich nachts spielen, wo ich eine geile Lichtshow habe, die man auch sieht und wo die Leute halt schon gute Laune haben und alle auf dem Festivalgelände sind. Das heißt, die Slots und die Deals dahinter, das ist so der Plan der Branche, dass man einfach sagt, lass uns die nächstes Jahr genauso machen, damit für niemanden Nachteile entstehen, aber auch eben genau nicht dieses Gewuchere anfängt. Weil sonst könnten sich die Booking-Firmen, die sich darum kümmern, dass die Künstler gebucht werden und die Deals aushandeln, könnten sich sonst auch absprechen und Druck ausüben auf die Veranstalter und einfach alles teurer machen. So, ne? Und damit sich jetzt diese Branche nicht komplett gegenseitig da kannibalisiert irgendwie, versucht man gesittet dieser Krise dann irgendwie entgegenzuwirken. So gesehen, da gibt es jetzt keine Befürchtung, dass das nächstes Jahr dann besonders kacke läuft oder so. Das nicht. Wenn denn nächstes Jahr wieder Festivals stattfinden dürfen, das ist ja die große Hoffnung. Bis dahin sollte es ja überwunden sein.
Ja, wenn jetzt alle sich mal zusammenreißen.
Ja.
Jetzt muss ich
doch kurz was dazu sagen, weil das ist das, was mich richtig ankotzt. Ich verstehe sogar fast noch mehr, dass man als Festivalbesucher richtig angepisst ist, dass diese Festivalsaison ausfällt, weil da geht es ja nur um Spaß und nicht um Geld und Arbeit. Aber wenn man...
Du verstehst das, hast du gerade gesagt.
Ja, ich verstehe das, dass man es schlimm findet, wenn diese Festivalsaison ausfällt.
Mhm.
Also, dass man traurig ist, sagen wir so. Nicht, dass man das jetzt für falsch hält, sondern dass man traurig ist, dass die ausfällt. Aber wenn man dann um diese Trauer, um diese tolle Festivalsaison versucht zu überwinden, indem man sich mit seinen Freunden draußen im Park auf die Wiese setzt und, keine Ahnung, am besten noch einen Joint zusammen raucht, dann ist man der Grund dafür, dass diese Festivalsaison nicht stattfinden kann und vielleicht im Winter immer noch keine Konzerte gespielt werden können. Das muss den Leuten bewusst sein, dass sie selber Einfluss darauf haben, wie lange das jetzt so läuft und wie lange vor allem ihre Lieblingskünstler, die sie da so gerne auf der Bühne gesehen hätten, noch in der Lage sind, Künstler zu sein, hauptberuflich. Das hängt mit davon ab, ob die Leute sich jetzt zusammenreißen können und einen Sommer darauf verzichten können, jeden Tag mit ihren Freunden sich zu besaufen, oder eben auch nicht. Das musste ich jetzt kurz mal sagen, weil ich genau das online gesehen habe. Die Leute schreiben, es war so geil letztes Jahr auf dem Splash, Rest in Peace, und als nächstes folgt Spargelessen mit 10 Freunden. Kriege ich leider ein bisschen ins Kotzen, muss ich sagen. So, das war's von meiner Seite zur Festivalsaison 2020. Okay. Für wen möchtest du denn eine Leiste brechen, Anke?
Ich möchte eine Leiste brechen für die Übergangsjacke.
Oh, da bin ich sofort dabei.
Im Moment ist für mich mit die schönste Zeit des Jahres, weil es ist die Zeit der Übergangsjacke.
Ja.
Vergiss Spargel, Übergangsjacke, ja?
Ja.
Ich habe das Gefühl, nie sehe ich besser aus als um diese Zeit, weil man hat einfach ein Kleidungsstück mehr, was man so anziehen kann. Und man kann die auch so dabei haben, kann die auch gut in die Tasche stecken, weil die ist ja nicht so raumeinnehmend wie so eine Winterjacke. Da ist auch schon dieses Versprechen drin von, bald ist Sommer, dann ist dir wieder zu heiß die ganze Zeit, aber jetzt ist gerade cool. So. Mhm. Und ich finde einfach eine gute Übergangsjacke, die veredelt einfach sehr, sehr viel optisch.
Ich bin jeden Herbst erstmal so, werde ich richtig krank, weil ich mich nicht von dieser Übergangsjacke verabschieden will und mich weigere, eine richtige Jacke anzuziehen.
Weil Übergangsjacken funktionieren ja auch so, dass man da auch mal gut noch eine Lage drunter ziehen kann, wenn es noch nicht so warm ist. Aber man kann auch eine Lage weglassen, wenn es dann schon wieder warm ist. Und ich finde so, morgens im Moment, wenn man das Haus verlässt und es ist noch ein bisschen zu kalt mit Übergangsjacke, man weiß aber, wenn man mittags unterwegs wäre, dann wäre es genau richtig, Übergangsjacke beste.
Jetzt, wo ich gerade so gehatet habe, dass Leute sich mit ihren Freunden treffen, musst du natürlich kurz sagen, weshalb du das Haus verlässt. Du verlässt das
ich
Haus
nicht zum
nur,
Beispiel,
weil es muss. Richtig?
Ich verlasse das Haus im Moment circa zweimal die Woche, um einkaufen zu gehen, nämlich meistens mittwochs und samstags. Und letzte Woche habe ich tatsächlich das Haus verlassen täglich. Das war das erste Mal seit 5 Wochen. Weil ich letzte Woche, also zumindest von Montag bis Freitag, in München gearbeitet habe. Und da bin ich halt ganz normal zur Arbeit gefahren mit Übergangsjacke.
Ja.
Und das war schon, also da bin ich rausgegangen und habe nochmal kurz in den Spiegel geguckt und dachte so, ist ein Outfit, sieht mit Jacke nochmal mehr wie ein Outfit aus als ohne.
Ich fühle das. Ich habe auf jeden Fall sehr viele, also ich habe immer so eine richtige Jacke. Und sehr viele Übergangsjacken.
Ich habe so viele Übergangsjacken. Ich habe ehrlich gesagt heute schon wieder 2 Übergangsjacken in der Post gehabt. Und mir dann gedacht, dass
ernsthaft?
Es mega dekadent ist. Weil wann soll ich die tragen im Moment? Weil wo soll ich hingehen damit?
Ja.
Aber ich hatte so eine richtig großartige Übergangsjacke und die habe ich so lange geliebt und getragen, dass die jetzt langsam so Löcher unter den Ärmeln kriegt. Also so, dass der Stoff so morsch wird. Und den kann man leider nicht so richtig reparieren, deswegen musste ich da einen Ersatz besorgen. Hätte ich nicht gedacht, dass du ein Übergangsjackenträger bist, doch, aber doch, gefällt klar. mir ganz gut.
Ja, das klar, ist auch, natürlich, macht sich auch immer gut auf Fotos und in Videos, in Interviews und so, weil es zeigt auch so ein bisschen anders, als wenn ich nur ein Hoodie anziehe, dann habe ich mich ja irgendwo, dann setze ich mich da irgendwo hin und dann bin ich da auch. Wenn ich aber eine Übergangsjacke noch drüber habe, dann bin ich auch so ein bisschen auf dem Sprung. Ich nehme die Sache, wo ich gerade bin, auch nicht zu ernst. Und beim Foto sowieso immer Beste. Kann man Kontraste schaffen.
Man sieht auch so dynamisch dann auch so direkt aus, ne?
Man kann auch ein paar Kilos kaschieren und so. Naja, aber freut mich.
Ja, Leiste gebrochen.
Ja, guter Leistenbruch. True. Auch wenn jetzt natürlich wirklich
ich
tatsächlich...
Ich mag, dass in diesem Podcast einfach Sätze passieren wie guter Leistenbruch.
Ja, aber es ist natürlich komisch, ne? Es gibt so ein paar Sachen, die spielen gerade einfach keine Rolle. Also ja, Jacken sind so, ja, also brauche ich vielleicht einmal am Tag für 10 Minuten, wenn man sich zusammenreißen kann und kein Vollidiot ist, der draußen Bier trinkend sich mit seinen Freunden trifft. Ja, gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die, ich kann es ja kurz sagen, ich habe vor der Tour von einem Hersteller von Kleidung und Schuhen so ein paar Schuhe geschenkt bekommen, um die auf der Tour tragen zu können. Die nützen mir jetzt halt gar nichts. Ich trage zu Hause keine Schuhe. Vielleicht sollte ich damit anfangen, auch so für die Nachbarn. Ja, naja, auf jeden Fall, ja, Kleidung, eigentlich ist es gut. Kleidung wird sowieso überbewertet.
Ich habe tatsächlich heute absurderweise ein bisschen dazu recherchiert, wie gerade Kleidung oder was für Kleidung konsumiert wird.
Oh, da bin ich jetzt gespannt.
Und tatsächlich wird befürchtet, dass der Absatz von Schuhen in diesem Jahr um 1/3 zurückgeht. Also Schuhe kauft wirklich im Moment kein Mensch. Oberteile werden sehr viel gekauft, Hosen dafür nicht. Also keine Hose, kein Problem so. Im Videocall sieht man deswegen, die Leute eh nur von oben.
Okay.
Und natürlich, was halt auch geht, ist so gut aussehende Freizeitklamotten, aka Jogginghosen und Sweater, womit man halt cozy at home sein kann, und Sportklamotten.
Cozy at home.
Aber, ja.
Ist das ein geflügeltes Wort oder hast du das gerade?
Das ist ein Ausdruck, den ich benutze offensichtlich. Ich habe eine sehr große Cozy at Home Collection, das kann ich dir aber mal sagen.
Cozy at Home Collection.
Ja, ich kann das Wort aber nicht aussprechen. Heißt das Leisure Wear?
Ja.
Ja. Ja. Ja, das wird auf jeden Fall gekauft. Schuhe sind kein Thema dieses Jahr.
Ja, ich dachte mir schon fast. Worüber wollen wir reden? Mein Unplugged.
Mhm. Sehr gerne.
Ja, auch das habe ich zum Glück nicht selbst vorgeschlagen, das Thema. Sonst wären wir hier komplett im Kapitalismus.
Also, pass mal auf. Zum einen wollten wir schon letzten Sommer über deinen Unplugged reden, als du das,
ach, als
hast du
ich gemacht
letzten
habe,
Sommer
ja.
aufgenommen. Ja, ne?
Ja.
Du hast es letzten Sommer aufgenommen und es stand ewig auf unserer Liste von, da reden wir mal drüber, und dann war es irgendwann so lange her, dass es dann ja komisch ist, über was zu reden, was ein halbes Jahr alt ist und was nicht jeder hören kann.
Ja.
Jetzt kann es ja jeder hören.
Ja.
Falls es noch jemand nicht mitbekommen hat, Yasin hat sein Album letzte Woche Freitag, wenn ihr das hört, nochmal als Unplugged-Version rausgebracht. Und dann ist mir nämlich auch aufgefallen, dass als wir uns das erste Mal getroffen haben zum Interview, da haben wir ja so auf so eine journalistisch distanziert, ich war jetzt nicht so mega distanziert, aber da musste ich ja professionell sein ein bisschen.
Mhm.
Und das muss ich ja jetzt nicht mehr.
Ja.
Deswegen habe ich gedacht, lass mal über dein Unplugged-Album reden.
Also machen wir jetzt so ein kurzes Interview oder was? Das Exklusiv-Interview zu meinem Unplugged-Album tatsächlich.
Don't put the pressure high, Yasin.
Ich soll also nicht so viel Druck aufbauen.
Ja, wo kommen diese Anglizismen heute her?
Heute?
Cozy at home. Ja, whatever. Oh.
Ja, okay. Ich habe keine Übergangsjacke an, aber ich bin trotzdem einfach ganz locker hier in dem Interview. Ich könnte jeder...
Nenn's einfach nicht Interview.
Okay, ist ein Gespräch. Gespräch zwischen Musiker und einer Musikjournalistin.
Reduziere mich nicht auf das Musik, okay? Das habe ich nicht so gerne.
Okay, und eine
Ich habe auch einen Sex-Podcast noch.
Okay.
Musik und Sex, das sind meine Themen. Merk, ich krieg nervöse Schweißhände, nur weil du das Wort Interview gesagt hast.
Ja, okay, es ist Interview, verdammt.
Ja, okay, don't call it an interview. Also,
ich habe die lauteste Trinkflasche der Welt. Ja, okay, es ist kein Interview.
Ich wollte mir jetzt eine coole Einstiegsfrage ausdenken und jetzt denke ich sofort, das muss ja voll die gute Frage sein. Aber lass uns doch einfach, ich habe das auch gehört, das Unplugged.
Ja.
Aber was ich davon halte, erzähle ich dir nachher erst. Mal gucken, ob on oder off the record.
Ja, okay.
Jetzt kann ich es ja sagen. Nein. Das ist ja jetzt, also Unplugged, wir diskutieren jetzt nicht darüber, ob das Unplugged ist oder nicht. Wir wissen ja alle, was mit Unplugged gemeint ist.
Ja, genau.
Bist du cool damit, wenn man sagt, das ist eine reduziertere Version?
Ja, das ist es ja. Und, aber Y reduziert hätte sich nicht so gut angehört.
Hast du dir vorher quasi überlegt, was du wegnimmst und wo du damit hin willst?
Nee, das war sogar andersrum entstanden eigentlich. Ich wurde gefragt, ob ich für Diffus diese 7-Wasser-Session mache. Das ist letzten Sommer gewesen. Das war,
verlinken wir im Beschreibungstext.
Genau, das war für eine Videoaufzeichnung so ein, ja, wie so ein, eigentlich, mir wurde es angekündigt als Akustik-Session an einem See in Brandenburg, ziemlich schöne Kulisse. Und ich wusste aber, dass ich da jetzt nicht so akustikmäßig auffahre, wenn ich da irgendwie Autotune benutze. Also zum einen wusste ich, dass ich trotzdem Autotune benutzen will und zum anderen hätte ich jetzt, also ich bin nicht so ein Fan von, da ist jetzt so ein Gitarrist oder so. Und ein Klavier da irgendwo auf eine Wiese zu stellen, wäre jetzt auch zu viel Akt gewesen für die Nummer. Also habe ich mir Konrad geschnappt. Konrad Betcher, mit dem ich auch schon fürs Album zusammengearbeitet habe und der dann auch im Herbst mit mir auf Tour gegangen ist und mit dem ich letztes Jahr auch ein paar Festivals gespielt habe. Der ist unter anderem auch der Keyboarder von Casper und hat das letzte Dagobert-Album produziert und so. Also ein sehr, sehr talentierter Typ. Und mit dem habe ich eigentlich nur diese Session vorbereitet, diese 7-Wasser-Session. Das waren, glaube ich, 4 Songs oder 5, ich weiß nicht mehr genau. Und danach fanden wir es beide aber irgendwie cool. Und dann meinte ich, naja, ey, ich gehe auf Tour, ich würde so eine Tour-CD machen wollen, was Exklusives für Fans, die da hinkommen. Lass uns noch ein paar mehr Songs machen und die anderen noch mal ein bisschen nacharbeiten, dass die noch ein bisschen geiler werden und so. Und daraus ist das dann entstanden. Das war eigentlich nicht so richtig mit Plan, sondern einfach, es war klar, okay, lass uns das ruhiger interpretieren. Und die Stimme ist eigentlich immer einstimmig, bis auf, ich glaube, eine Passage oder so ist das ganze Ding einstimmig. Das heißt, ich habe mich nicht nochmal zusätzlich gedoppelt, um die Stimme voller klingen zu lassen und so Sachen, sondern wirklich einfach reduziert auf, ja, auf Gesang, Text und ein bisschen Musik. So, das war eigentlich so der Gedanke dahinter.
Wie war das für dich, das stimmlich zu machen? Weil ich finde, das ist ein ziemlich bolden Move, dass deine Stimme auch ganz anders, als man die sonst kennt, so im Fokus steht. Also deine Stimme steht ja sonst auch im Fokus.
Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, das ist so nackt. Also,
ja.
Ja. Es war schon schwierig. Also, weil ich hatte ja schon eine Tour hinter mir und ich hatte auch schon die Festivals hinter mir oder zumindest einen Großteil der Festivals. Und ich hatte sowieso schon gemerkt, also das ist aber immer so, wenn man ein Album gemacht hat und dann spielt man das halt 1000 Mal live, dann irgendwann wird die Performance besser. Mhm. Das heißt, ich wusste, okay, ich werde diese Sachen oder habe die Sachen auf der Bühne schon anders performt, als sie auf dem Album waren und wusste dann, okay, wenn ich die jetzt nochmal aufnehme, dann werden sie anders klingen als auf dem Album, aber sie werden auch nicht genauso klingen wie live. Das heißt, es wird irgendwie eine Neuaufnahme und das war irgendwie komisch, weil das habe ich, glaube ich, so noch nie gemacht, also zumindest nicht, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt wirklich mehrere Songs und dann klingen die auch noch anders und jeder Fehler wird halt exponiert, jede Ungenauigkeit wird exponiert und ich wollte aber auch nicht mich hinsetzen und dann jede Stelle bis zur Perfektion so oft aufnehmen, bis alles perfekt sitzt und zusammenschnippeln und so. Und klar habe ich hier und da mal Sachen korrigiert, damit es auch noch schön hörbar ist, aber eher so Sachen, die vielleicht jetzt dem Laien auch nicht so krass auffallen würden. Und so ein paar Ungenauigkeiten sind immer noch drin. Also wenn ich das höre, höre ich viele Fehler, viel mehr als bei so einem fertigen Album sonst. Und das fand ich halt voll anstrengend. Und also stimmlich ich musste halt mich sehr stark konzentrieren, dass es irgendwie so wirklich so klingt, wie ich will und keine Zufälle dabei sind. Und ich wusste halt, okay, ich werde nicht ewig viel korrigieren. Und wir haben das Ganze auch, ich glaube, wir haben alle Tracks, also produziert fast an einem Abend, würde ich sagen, oder in einer Nacht mehr oder weniger. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal einen Tag für den Gesang gehabt, so grob. Und dann habe ich es gemischt und gemastert und fertig schnell. Also da war auch ein bisschen Zeitdruck drauf. Deswegen ist da ja wenig poliert worden, sage ich mal. Das ist voll ungewohnt, auf jeden Fall.
Und ist das dann nachher so gewesen, wie du das vorher vorgestellt hast, oder musstest du dich währenddessen quasi in deinen Erwartungen anpassen?
Ich hatte keine richtige Vorstellung davon, wie es wird. Nur so grob. Ich wusste halt, dass diese Session, die wir da gemacht haben, die fand ich halt cool. So, da dachte ich so, okay, wenn das irgendwie in die Richtung geht, geil. Aber ich wusste schon vorher, dass ich mich damit anfreunden muss, dass da Sachen drauf sind, die ich nicht perfekt finde. Und das ist ja für mich sowieso ein schwieriger Move, Sachen irgendwie unter Perfektion oder unter vermeintlicher Perfektion irgendwie abzusegnen. Und deswegen war das so von vornherein so, ey, ich muss das jetzt durchkloppen und so in einem Zug, damit ich da gar keine keine Pausen habe, in denen ich überlegen kann, ob das jetzt cool ist oder nicht.
Also so, dass du es nicht nochmal eine Nacht liegen lässt, genau, dann nochmal anguckst, genau, und dir dann nochmal irgendwie denkst, so, ja, okay, ja, komm, das wäre, also,
ja,
weil am Ende würde man ja wahrscheinlich alles, was man macht, beim nächsten Mal anders machen, oder?
Genau, also das meiste, oder zumindest würde man sich an Stellen mehr Mühe geben, wo man es beim ersten Anlauf gar nicht so merkt. Also, keine Ahnung, dann hört man beim nächsten Mal hört man halt diesen einen Schmatzer. Der ist einem vorher egal gewesen und so Sachen. Also, ja, das war eigentlich schon ganz gut, dass ich da so wenig Zeit für hatte mit Konrad irgendwie und wir da sehr schnell, sehr ergebnisorientiert arbeiten mussten und nicht so, also er hatte mehr so ein Auge wirklich drauf auf, da kann man jetzt hier vielleicht doch nochmal irgendwas an dem Klavier machen und nimm den Song nochmal auf und so. Ich war halt auch gleichzeitig damit beschäftigt, meine Tour vorzubereiten. Und ich fand es aber jetzt im Nachhinein eigentlich gut, dass es so war, weil sonst wäre es so weit wieder von so einem Unplug-Gedanken weg gewesen, wenn ich da irgendwie 3 Wochen dran gearbeitet hätte. Das wäre dann irgendwie auch nicht mehr cool gewesen.
Und du hast dann ja Abendland nochmal aufgenommen, in quasi einer zweiten Version.
Ja.
Mit einem Streicherquartett, mit dem Kaiserquartett.
Ja.
Wie war das dann nach dieser Zeit für dich, nochmal dahin zurückzugehen?
Den Song nochmal aufzunehmen?
Also du hast ja den in der normalen Version gehabt und dann in der ersten,
ja,
unplugged und dann quasi in der Kaiserquartett-Version. Ja.
Also die Idee gab es irgendwie schon Ende letzten Jahres. Das kam von Arte, beziehungsweise Arte Tracks. Die wollten das machen, mhm, und das läuft jetzt auch dann am 8. Mai zur...
Und die haben euch quasi connected.
Genau, also die haben gesagt, wir würden den Song, Abendland, mhm, gerne machen und mit dem Kaiserquartett. Also der Plan stand schon und das Kaiserquartett war auch schon eingeweiht und die hatten voll Bock. Und dann war für mich so, ja okay, auf jeden Fall, dann machen wir das auch. Selbst wenn ich das jetzt total, wenn ich die Idee schlecht gefunden hätte, hätte ich es glaube ich gemacht, einfach weil das schon eine Ehre ist, wenn Arte Tracks einen fragt, zumal das, also die Fernsehausstrahlung ist am 8. Mai zum Jubiläum der Befreiung vom Nazi-Regime. Also das ist schon irgendwie eine Ehre, das machen zu können und dann auch noch mit so einem krassen Streicherquartett einfach, mit so krassen Musikern. Dann habe ich einfach gesagt, okay, wir machen das und dann mussten wir halt abweichen von dem eigentlichen Plan, das zusammen in einem Fernsehstudio aufzunehmen, aus offensichtlichen Gründen. Und dann haben wir es halt jeder für sich zu Hause aufgenommen und ich habe, glaube, so 2 Wochen vor Release ungefähr erst oder 2,5 Wochen vor Release hatte ich überhaupt erst deren Interpretation von dem Song im
Postfach. Das heißt, die haben, okay, das heißt, die haben sich den Song genommen, haben das quasi gespielt, arrangiert?
Er hat erst das arrangiert, das heißt, der hat die, mhm, Noten geschrieben. Ingmar heißt er, hat die Noten geschrieben und dann kann man sich das sozusagen in der Software anhören, wie es ungefähr gespielt klingt. Allerdings fehlen da halt die ganzen Spielweisen. Also man hört wirklich nur, da werden die Noten gespielt und kann so einen harmonischen Eindruck oder einen melodischen Eindruck gewinnen. Aber das, was diese Musik ja transportiert, so Streichermusik, ist ja, kommt ja übers Gefühl, dass die Leute beim Spielen reinstecken. So. Und die richtige Version, wo die alle das gespielt haben auf ihren Instrumenten, die habe ich halt echt glaube, 3 Tage vor Deadline oder so im Postfach gehabt. Und das fand ich halt mega krass einfach. Also deswegen war den Druck, den ich mir dann gemacht habe bei der Aufnahme, der war auf jeden Fall hoch. Das musste dann schon auch geil klingen und so. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, durch diese Isolation habe ich auch eine Zeit lang meine Stimme nicht wirklich viel benutzt, um irgendwie was aufzunehmen oder was auch immer. Da hatte ich das Homestudio noch nicht vollständig zu Hause und so. Das heißt, die Stimme war auch ein bisschen eingepennt und so. Also das war auch sehr kurz vor knapp, aber ich bin voll zufrieden. Also das ist echt sehr cool geworden.
Wie sehr ist dein Hirn explodiert, als du das erste Mal gehört hast? Fertig?
Ich brauche dann immer so ein bisschen Abstand, um das dann so emotional hören zu können, weil erstmal höre ich ja nur, ob ich handwerklich alles richtig gemacht habe. Aber als es dann fix war und vor allem dieses Video, was ich echt sehr gelungen finde, es ist sehr schön geschnitten worden, da hatte ich ein bisschen Bammel, so, weil sowas ist nicht so einfach, wenn gar keine Bewegung in den Bildern auch stattfindet und so. Als ich das dann fertig gesehen habe und ich habe auch eine Version dann bekommen, wo oben dieses Arte-Logo drin war, dann war ich schon sehr, sehr stolz und mich freut das immer noch voll. Ich glaube, es gibt halt manchmal so Sachen, die man auch so als, also klar, man macht ja als Musiker die ganze Zeit Sachen, die bleiben dann für immer so. Aber das ist so eine Sache, die werde ich mir, glaube ich, auch dann in 15 Jahren noch angucken können oder anhören können und denken so, das war krass irgendwie. Also gibt's öfter mal, aber das sticht schon heraus für mich.
Ich muss ja hier auch keine journalistische Distanz mehr wahren, weil es ist ja kein Interview.
Ja.
Ich muss sagen, dass es mir extrem gut gefällt und dass es auch kein gut gefallen ist, wo ich was erklären muss, sondern es berührt mich sehr.
Oh, schön, das freut mich. Danke.
Also wirklich so mit so, dass mein Hirn auch explodiert ist, als ich das erste Mal gehört habe.
Dankeschön.
So. Also, und ich haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht so viel drüber geredet. Ich habe dein Album auch sehr, sehr viel gehört letztes Jahr.
Okay.
Und ich finde es bei manchen Songs, finde ich das eher so kopfmäßig interessant, was daraus geworden ist. Mhm. Also vor allen Dingen sowas wie Haare grau oder Samthandschuhe, so, ja. Wo halt die halt so sehr massiv sind von den Dessen alleine schon her.
Ja.
Genau.
Ja.
Das fand ich dann eher interessant und bei so Songs wie Meteoriten und Y und Panzerglas, da bin ich dann halt eher so, I'm not crying, you are crying. Tschüss. Tschüss. Ich gucke in die Sonne gerade ganz viel. Ich gucke in die Sonne. Deswegen sieht das hier in meinen Augen so aus.
Das schmeichelt mir jetzt sehr. Dankeschön. Also ich finde aber auch, weil das war ja so ein bisschen der Gedanke hinter dem Ganzen, dann irgendwie auch, oder jetzt vor allem auch bei dem Schritt zu sagen, okay, das kommt jetzt digital raus, weil eigentlich war das nicht geplant oder zumindest nicht für dieses Jahr. Das war eher so, ey, das kann man irgendwann mal machen. Und dann kam halt jetzt die Krise und alle sollten zu Hause bleiben. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt schon mal gesagt habe, aber also für mich als Musiker fühlt sich das halt an wie, okay, jetzt muss eigentlich, jetzt ist, wie sagt man, so Manege frei. Also eigentlich müsste jetzt die ganze Zeit irgendwelche Musik rauskommen. Man müsste.
Also alle müssten ballern.
Ja, oder auch man selbst so, ne? Ich denke halt die ganze Zeit so, ey, jetzt kann ich doch eigentlich alles rausbringen, was die ganze Zeit rumliegt und nicht fertig wird. Natürlich passiert das dann nicht, also auch aus Unzulänglichkeiten, aus eigenen, aber so, also es hat sich für mich richtig angefühlt und es war, ich dachte irgendwie, ey, wenn ich jetzt irgendwie den Leuten was geben kann, womit sie sich vielleicht besser fühlen oder irgendwas passiert bei denen zu Hause, so, dann ist es cool. Also so auch ein bisschen der Grund, warum ich mit diesem Twitch-Ding angefangen habe. Aber bei dem Unplugged war das halt dann noch irgendwie so fanbezogen, dass ich wusste, okay, das wird jetzt nicht, keine Ahnung, ich werde damit jetzt niemanden umdrehen, der mich vorher schon scheiße fand. Aber die Leute, die das Album mochten, die werden es wahrscheinlich mögen. So. Und jetzt finde ich es natürlich total cool zu sehen, dass das tatsächlich so ist, dass die Leute genau, oder dass genau das passiert, was ich erhofft hatte, nämlich, dass die Leute halt einfach die Songs nochmal fühlen können. Einfach anders. So praktisch nochmal ein neues Erlebnis mit den gleichen Liedern geschenkt bekommen. Und ich kann ja sehen, wie oft die Songs gespielt werden und das ist auch ungewöhnlich. Alle Songs werden ungefähr gleich oft gespielt von dieser Platte. Das heißt, die Leute hören es auch im Stück, was mich natürlich sehr glücklich macht, weil so war es auch gedacht. Ja, ist cool. Also ich bin voll zufrieden damit. Das, dann sowas von dir zu hören, macht mich natürlich sehr glücklich. Schönes Interview, danke.
Wir haben uns beim ersten Interview ja so gut verstanden, dass wir danach beschlossen haben, naja, mit zeitlicher Verzögerung, dass wir einen Podcast machen.
Ja.
Ich würde nach Interview Nummer 2 den Podcast auch mit dir weitermachen.
Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei.
Okay, cool.
Ich würde jetzt mal ganz eigennützig, eigentlich mache ich es nur fürs Kaiserquartett, aber ich würde mal die Version von Abendland mit dem Kaiserquartett auf unsere Liste packen.
Sowieso, auf jeden Fall. Auf jeden Fall packen wir die auf die Liste. Und als ich am Freitag eine sehr lange Zugfahrt hatte, habe ich ein bisschen Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen. Und habe kurz überlegt, ob wir vielleicht mal irgendwann bald, vielleicht in den nächsten 3 Folgen, einen Ausflug in so Neoklassik machen, beziehungsweise New Classical Music, um Anglizismus einzuschmeißen.
Also Musik, die jetzt so, also die mit klassischen Instrumenten arbeitet, aber nicht klingt wie Beethoven.
Und wo man aufs Konzert gehen kann und trotzdem, also im Moment kann man ja auf kein Konzert gehen, aber wenn man wieder auf ein Konzert gehen kann, dann kann man da normale Schuhe hin anziehen. Und befindet sich in einer großartigen Mischung aus richtig ekelhaften Snobs und Pop-Leuten.
Also, aber nicht André Rieu.
Nee.
Okay. Ja,
wir bewegen uns da schon eher in einer Olafur Arnalds Nils Frahm-Ecke, würde ich mal ganz grob sagen.
Nils Frahm sagt mir was, aber auch, ich glaube, da hört es dann auf und das Kaiserquartett kenne ich.
Ja.
Von mir aus gerne. Du musst nur einen Weg finden, mir das schmackhaft zu machen. Ich glaube, dann wäre ich dabei. Also wenn...
Ja, wenn du jetzt schon manchmal Nils Frahm hörst, dann...
Ja, also ich glaube, wenn du mir dann Musik vorstellst, dann reicht es mir nicht, wenn man sagt, der hat irgendwie an der Folkwang studiert oder so, sondern ich würde dann, glaube ich, wissen wollen, in was für Momenten kann ich die Musik hören, mit welchem R&B oder Rap-Künstler ist das so zu vergleichen vom Vibe her.
Okay, so, also du hast da schon auch Ansprüche.
Ja, so ich glaube, weil man muss ja schon sagen, Klassik, auch Neoklassik, ist tendenziell erstmal langweilige Musik. Wenn man sich aber darauf einlässt, dann ist es
dann
natürlich
ist es nämlich
voll
manchmal
geil
sogar
und ergiebig.
Wie so ein total eingängiger Popsong. Also dann hat es halt diese Momente, wo du dir denkst, also wo man, also
ja, es gibt Songs, die werden einfach nicht, weil sie in Massagepraxen laufen, sondern weil Leute sie aktiv zu Hause hören oder in ihre Playlist tun, gibt es Songs, die so 7 Millionen Plays haben, wo aber einfach wirklich nur jemand Klavier spielt. Und das finde ich ja schon, deswegen meine ich, wenn du es mir als Nicht-Neoklassik-Hörer schmackhaft machen kannst, dann ist doch ein cooler Weg.
Ich bin auch keine,
dann finden es Leute draußen vielleicht auch cool.
Ich bin auch keine richtig harte Expertin auf dem Gebiet, was ja in dem Moment aber vielleicht auch ein Vorteil ist.
Ja,
weil man es dann auch nicht zu snobby erklärt und versucht es nicht zu eindeutig alles zu erklären. Naja, können wir ja mal gucken.
Ich fände es auf jeden Fall gut. Aber heute müssen wir damit ja noch nicht beginnen. Ich habe ja gesehen, welche Songs
weil,
du drauf packen willst auf die Liste. Da ist erstmal noch kein... Naja, wobei Bon Iver ist schon...
Es würde uns auch sehr die Playlist zerschießen.
Welche Songs hast du denn für heute für unsere Playlist? Die letzte Runde. Und den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung und so weiter und so fort.
Ich habe 3 ohne Kommentar und 3 mit Kommentar. Ich mache erstmal die mit Kommentar, okay?
Ja.
Kann ich kurz ein bisschen, also ich mache jetzt hier auch keinen Riesenfass auf. Hast du gerade eben schon kurz angerissen, Bon Iver, P-D-L-I-F oder wie ich auf Englisch sagen würde, P-D-L-I-F, Please Don't Live in Fear, ist ein relativ unerwarteter neuer Song von Bon Iver und ist ein Song für eine gute Sache. Denn die Kohle, die bei diesem Song rumkommt, geht an Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Das finde ich erstmal sehr, sehr gut. Mhm. Und bei Bon Iver, also ich kann kurz ein bisschen was zu dem erklären. Der kommt aus den USA. Ich würde sagen, der macht so eine ganz abstrakte Form von Popmusik. Ich würde es Popmusik nennen. Es ist jetzt aber nicht so Zuckerwatte, Happy Pop oft. Mhm. Der verfremdet auch gerne mal Stimmen, aber es ist auch halt, also er kann halt einfach extrem gute Melodien. Der hängt auch manchmal mit Kanye West, hat auch öfter schon mit dem Musik gemacht, hat auch einen Song schon mal mit Travis Scott gemacht und ist irgendwie so ein seltsamer, niedlicher Typ, finde ich. Also auf eine positive Art seltsam.
Wenn er nicht so gute Musik machen würde, wäre er einfach ein Hipster.
Ja, sagen wir. Also der ist einfach, ja, der nimmt auch, glaube ich, nicht gerade wenige Drogen und so. Hm. Der hat auch mal relativ am Anfang, ich glaube beim zweiten Album seiner Karriere, ziemlich unerwartet einen Grammy bekommen und konnte auch mit diesem ganzen Fame gar nicht so gut umgehen und so. Und der ist irgendwie so ein bisschen berühmt wie der Willen, hat aber, glaube ich, im Moment gerade ganz gut seinen Frieden damit gemacht. Und bei dem Typen ist es halt wirklich so, wenn der einmal sein Maul aufmacht, dann sterbe ich halt, ne? Dann ist es halt so, wenn der halt singt, please don't live in fear, dann denke ich so, ich fange jetzt mal ganz kurz an zu heulen. Ich guck mal eben schnell in die Sonne. Und dann, wenn der zu mir sagt, please don't live in fear, mache ich es okay. So, das packt mich einfach so richtig krass am Herz. Und das ist so dieses, so, ich muss ich dir auch nicht erklären, warum ich es gut finde oder nicht. So, das macht was mit mir.
Ist das eine neue Single oder kommt das aus dem Album?
Das ist eine neue Single, also es ist ein ganz neuer Song. Okay. Ich kann dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen, ob das aus irgendwelchen alten Sessions ist, oder wurscht. Keine Ahnung. Nee, also dafür habe ich einfach
ob das ein neues wenig Release
recherchiert.
Ist. Okay.
Nee, ja, ist ein neues Release.
Okay.
Dann habe ich Ghost Poet, Nowhere Now.
Mhm.
Und wem der Ausflug zu Radiohead gefallen hat, der sollte unbedingt diesen Song hören. Nowhere Now von Ghost Poet. Der klingt düster, der klingt unruhig, der klingt theatralisch. Bei Ghost Poet gibt es immer viel Gitarre, oft auch so ein bisschen verzerrt. Der kommt aus London und der macht irgendwie so eine, ich mag das immer, ich finde immer, wenn man sagt, dass Gitarrenmusik klingt, ist immer nicht so richtig sexy, aber er macht halt viel mit Gitarren, mhm. aber es steckt auch immer so ein bisschen Hip-Hop und Trip-Hop drin und der singt nie so richtig. Aber der singt auch nie so richtig nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er halt da straight einen rausrappen würde oder so.
Boah, das klingt wie Mucke. Die muss ich mir unbedingt anhören.
Es klingt, es ist wirklich, ich finde es wirklich richtig. Du bist echt so doof manchmal.
Sorry, also wie versuchst du die Mucke gerade jemandem das zu verkaufen? Ist einfach,
Mann, das ist irgendwie so ein, ich habe ja schon gesagt, ne, wem der Radio-Ausflug gefallen hat, der der wird sich daran auch vielleicht erfreuen. Ja, das ist halt keine Happy Music, um es mal so zu sagen. Aber ich war mal auf einem Konzert von dem und ich hatte mich nicht darauf eingestellt, einen Typen auf der Bühne stehen zu sehen, der einfach sowas von nett und sympathisch war. Und ich dachte die ganze Zeit, warte mal, du bist doch Ghost Poet. Du hast doch die ganze Zeit schlechte Laune. Warum stehst du jetzt hier und du bist voll gut drauf? Das war sehr, sehr schön. Auf jeden Fall ist sein neuer Song Nowhere Now, den gibt's in der längeren und in der kürzeren Version. Ich nehme die längere Version, um es noch mehr anzupreisen, wem es zu lange dauert, bis es losgeht, soll bitte einfach die kürzere Version hören. Die findet ihr bestimmt bei Ghost Poet.
Wie lang ist denn die lange Version?
Die ist 4 Minuten irgendwas, 4:20 und dann gibt's noch einen Edit, der ist irgendwie 3 irgendwas.
Okay.
So. Und ich packe auch noch einen älteren Song von dem drauf und zwar nämlich Us Against Whatever. Wo so ein bisschen seine schnoddrige Rotzigkeit noch ein bisschen mehr rauskommt. Aber bei Ghost Poet freue ich mich eigentlich immer über einen neuen Song. So, und jetzt das große Finale, Jessin. Das große Finale. Oh Gott, oh Gott. Ich habe zur Feier des Tages auch ein T-Shirt von The Streets an.
Du bist total hyped. Ja.
Ja, es ist tatsächlich, also The Streets und Tame Impala. Call my phone thinking I'm doing nothing better. Ich kann mir das Songtitel irgendwie nie so richtig merken. Ich musste das gerade nachlesen. Mhm. Call my phone thinking I'm doing nothing better. Was soll man sagen? The Streets ist zurück. Mike Skinner ist back und hat einen Song gemacht mit Tame Impala, aka mit Kevin Parker. Und der ist auch direkt die Ankündigung gewesen zu einem Mixtape, das im Juli kommt. Was halt ein komplettes Collabo-Mixtape sein wird. Da werden wir dann drüber sprechen, wenn es soweit ist. Ich sag jetzt einmal kurz, wie es heißt, nämlich None of Us Are Getting Out of This Life Alive. Hat er auch schon gesagt, kann auch sein, dass es ein bisschen später kommt als Juli, weil gerade irgendwie alles schwierig ist, Musik zu machen und Social Distancing Album, whatever. Da sind auf jeden Fall viele Leute aus der britischen Musikszene draus. Ich habe einen Artikel dazu gelesen. Wer sich jetzt schon ein bisschen reinlesen will und nicht warten will, bis es rauskommt und wir dann hier darüber sprechen, kann das schon mal machen. Den werde ich verlinken. Und jetzt kurz zu dem Song noch. Ich war wirklich, dein Haftbefehl ist ja mein Mic-Skinner, ne? Das ist ja wirklich so, dass es dann auch schon um was geht, wenn da dieser Song rauskommt. Und ich dann so denke, jetzt bitte, du hast mich schon einmal enttäuscht, nicht noch ein zweites Mal wäre schon ganz schön. Hast du den Song schon gehört?
Ich habe dir einen anderen Song geschickt, ne? Oder habe ich dir den geschickt?
Du hast mir den geschickt.
Achso, dann habe ich den gehört, aber er hat nicht so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, was jetzt keine Wertung sein soll.
Ja, aber tatsächlich war ich am Anfang auch so ein bisschen so, okay, Mike Skinner, was ist jetzt los hier? Warum, was macht Kevin Parker bei dir? Du kannst es doch auch alleine. Was soll das hier? Warum soll das so? Und jetzt bin ich total drin. Ich bin total hyped, ich bin total dabei. Es hat seinen Vibe doch dann so sehr entfaltet. Und ich bin wieder in alles verknallt, weil ich irgendwie so denke, es ist auch irgendwie einfach cool, dass der Typ halt nicht sagt, ich könnte jetzt ein neues Streets-Album machen, das erste seit 2011 und einfach so weitermachen, wie ich halt 2011 mal kurz aufgehört habe. Sondern dass er halt irgendwie sagt, er hatte halt einfach Bock, ein Kollabo-Album, er nennt es halt Mixtape, ein Kollabo-Mixtape mit ganz vielen Leuten zu machen. Und dieses Video dazu ist auch einfach so großartig und seltsam und dass du dir denkst, so dieser Typ ist auch auf jeden Fall in seinem Kopf, fährt eine Achterbahn sehr, sehr schnell die ganze Zeit.
Bei so. Mike Skinner?
Bei Mike Skinner. Da sind so ganz viele alte Nokia-Handys und dann fahren die die ganze Zeit Ski, aber die konnten das Video ja auch nicht zusammen machen wegen Social Distancing. Und dann tauchen schon ganz viele Leute auf, die auch auf dem Album drauf sind und die ganze Zeit siehst du halt diese Displays von alten Nokia-Handys und ich freue mich sehr, sehr doll, dass Mike Skinner wieder da ist.
Merkt man gar nicht. Und dann hast du noch drei ohne Kommentar, ne?
Dann habe ich noch drei ohne Kommentar. Einfach Kelly Rowland Coffee. Kelly Rowland ist eine von drei von Destiny's Child gewesen. Also den Song habe ich noch nicht so oft gehört, um da jetzt viel zu sagen zu können. Aber der hat mir spontan sehr gut gefallen. Und dann habe ich noch gedacht, man kann auch noch mal zweimal geilen Mainstream-Pop auf die letzte Runde schmeißen. Nämlich einmal Selena Gomez mit Boyfriend und einmal Dua Lipa mit Levitating. Und ich finde wirklich, Selena Gomez und Dua Lipa haben beide zwei sehr, sehr gute Pop-Alben gemacht. Und ja, ich finde, man kann auch mal guten Mainstream-Pop hier auf die Playlist draufballern.
Okay.
Das war's.
Ich habe für die Playlist einmal Tour mit Frühling. Ein Song über die Corona-Zeit, aber ganz anders, als man es bisher gehört hat. Und geht eigentlich auch nicht um Corona, sondern um das Gefühl gerade, was man empfinden kann. Ich fand es sehr, sehr cool, sehr ungewohnt, auch von Tour irgendwie den Song. Dann, und ich habe es euch allen gesagt, Schmidt ist da mit seiner ersten Single Niemand und ist natürlich unfassbar großartig geworden, weil von Basazien produziert, von Schmidt gesungen und geschrieben mit einem Video von Valentin Hansen, also Alles bleibt in der Familie. Es ist wirklich richtig, richtig geil, sollte man sich unbedingt anhören. Und dann gibt es da noch einen Song vom neuen DaBaby-Album. Magst du DaBaby?
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Okay. Es ist mit der erfolgreichste Rapper in USA gerade, eigentlich der erfolgreichste Musiker mit Drake und Roddy Ricch momentan. Der führt seit Monaten die Billboard-Top-Platzierung der Songwriter, also genreübergreifend, was wirklich absurd ist. Und da kam jetzt ein neues Album, es heißt Blame the Baby. Moment, wie heißt das?
Blame it. Du kannst dir offensichtlich auch Song- und Albumtitel nicht so gut merken.
Ich wollte es jetzt richtig sagen, weil ich den Songtitel sehr gut finde. Den Albumtitel Blame It on Baby. Er ist auch vorne mit einer Atemschutzmaske drauf zu sehen, sehr stylisch. Und da gibt es einen Song mit Quavo, Pick Up heißt der. Und der Baby macht diese Endlos-Songs, die man so oft hören will, wie nur möglich. Alle Songs sind ungefähr 2 Minuten lang, manche sind ein bisschen kürzer sogar. also ich habe das Album vorhin kurz einmal durchhören können. Der Song ist mir direkt aufgefallen, weil der Beat auch irgendwie krass ist. Ja, er avanciert langsam zu einem meiner Lieblingsrapper, obwohl ich das wahrscheinlich, also meine Backpack-Freunde bringen mich auf jeden Fall um, deswegen.
Was heißt deine Backpack-Freunde?
Meine Backpack-Rapper-Freunde, meine Oldschool-Rapper-Freunde, die den Oldschool-Sound zu schätzen wissen. Weil DaBaby ist, glaube ich, so die kommerziell erfolgreichste Version von dem, was Rap noch nie war, sozusagen. Und dann haben wir hier noch, ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden, ich würde jetzt sagen El Michel Affair, El Michaels Affair, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Französisch, ich habe gar keine Hintergrundinformationen, ich kriege irgendwie ständig Musik von denen in meine Playlists reingeschwemmt und ich finde es voll geil, der Song heißt Life of Pablo, ich habe keine Ahnung, was es mit dem, was, warum die dem Kanye-Albumtitel gegeben haben. Aber der Song ist absolut Bombe. Also diese ganze Band oder den Typ, ich habe wie gesagt keine Infos, El Michels Affair, richtig krass. Und dieser Life of Pablo Song, richtig krass. Also gönnt euch das. Die haben auch, die haben hier zum Beispiel Return to the 37th Chamber. Das sind irgendwelche Wu-Tang-Alben neu interpretiert, auch so mit Streichern und so. Ich glaube, so kam ich auf die tatsächlich auch. Also gönnt euch das, das ist richtig geil. Das waren meine Songs für die Playlist. Cool, oder?
Ja.
Wir haben
ja
ganz schön überzogen, aber du musst ja zum Glück schneiden.
Ja, und ey, sorry, irgendwie dachte ich auch so, ich muss jetzt auch nicht jedes Mal Angst haben, dass wir überziehen, weil als ich bisher Angst hatte, dass wir überzogen haben, hatten wir nicht überzogen. Ich habe mich aktiv dazu entschlossen, davon nicht unser Gespräch beschleunigen zu wollen.
Nee, das ist auch völliger Quatsch. Ich kriege auch ständig gesagt, dass ich langsam rede. Findest du das eigentlich auch?
Also, das war eigentlich wahrscheinlich schon die Antwort. Ja,
ist auch vollkommen okay. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich war mir nur der Tatsache nicht bewusst.
Ja, aber ich glaube, unsere Maßstäbe von schnell und langsam, wenn wir denken, wir sind bei Gilmore Girls.
Na gut, stimmt.
Denken andere, kannst du auch auf doppelte Geschwindigkeit hören.
Ja.
Dann dauert es wenigstens nicht so lange.
Ja, ich höre unsere Podcasts übrigens auch nur auf doppelter Geschwindigkeit. Oder anderthalbfache. Aber,
ich halt leider nicht, weil ich muss die ja immer schneiden.
Ja, ich weiß. Danke auch dafür. Und ich finde auch, wir sollten allen danken, dass sie uns trotzdem hören. Obwohl wir langsam sind und man bei uns auch einschlafen kann. Obwohl wir dauernd vom Thema abschweifen.
Wir freuen uns, dass ihr alle da seid.
Ja, voll. Gerade in diesen Zeiten ist es schön zu wissen, dass man nicht alleine ist. Ja, ich würde sagen, für diese Woche ist erstmal okay. Reicht erstmal. Vor allem, wenn wir morgen noch auf Instagram quatschen wollen, müssen wir auch uns noch ein paar Themen aufheben.
Da kann ich dir den aktuellen Fermentationsstand erzählen.
Das ist zum Beispiel top. Können wir vielleicht auch einen Balkoncheck machen.
Können wir eine Live-Verköstigung machen.
Einen Balkoncheck vielleicht auch. Ja. Balkon.
Wenn ihr wollt, dann, also wir betteln jetzt nicht drum, aber es wäre cool, wenn ihr Bock habt, uns 5 Sterne schenkt.
Ja, wo ihr es machen könnt.
Das hilft nämlich tatsächlich,
ja?
Dieses Ding hier Leuten zu zeigen, die es noch nicht kennen.
Ja, das stimmt. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr unseren Podcast teilt übrigens und anderen Leuten empfehlt natürlich. Auch das ist schön. Wir wollen uns nicht anbiedern. Genau deswegen sind wir darauf angewiesen, dass ihr das macht. Und
aber trotzdem, wenn ihr es geil findet, erzählt es doch einfach mal weiter.
Exakt. Also, und darüber hinaus sind wir auf Instagram, wie ihr wisst. Da könnt ihr uns folgen. Vor allem könnt ihr kommentieren. Also gebt uns Feedback. Und wir laufen einmal die Woche im Radio bei UFM sonntags ab 18 Uhr. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise, also wir hören uns alle zusammen nächste Woche wieder. Also wir hören euch ja nicht. Also wie unkompliziert kann man eigentlich sich aus einer Sendung verabschieden? Bis nächste Woche und vorab bis morgen bei Instagram. Tschüss, Anke.
Tschüss, Jessen.